Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 von Happy Bootstrapping. Im Podcast Happy Bootstrapping spreche ich, Andreas Lehr, mit Gründerinnen über ihre Geschichte. Das sind ja meistens Bootstrapped Startups oder Solopreneure oder auch Content Creator, die gebootstrapped unterwegs sind, das heißt aus dem Umsatz wachsen. So, und in der heutigen Folge habe ich den Björn Weiland von Trimexa interviewt. Trimexa sagt dir vielleicht nichts, aber vielleicht ja Deal Doktor, China Gadgets, Handyhase oder Schnäppchenfuchs.com. Das sind vier der Portale, die Trimexa unter anderem betreibt. Insgesamt sind es aktuell 12 und das ist schon eine ganze Menge. Der Björn bezeichnet dies auch als Multi-Brand-Strategie. Trimexa selber ist 2008 als kleines Blog gestartet und heute arbeiten 85 Angestellte für die Firma aus Leverkusen. Und das finde ich schon echt sehr beeindruckend. Und wie du dir vorstellen kannst, gibt es natürlich im Laufe der Jahre da ganz viel zu erzählen. Ich fand jetzt besonders interessant die Vermarktung der 12 Portale über ja, eigene Apps, teilweise Webseiten, Social Media, teilweise komplett mit unterschiedlichen Auftritten, das Belohnungssystem und wie das bei Trimexa funktioniert, die Zusammenarbeit mit der Community und eben, dass man es komplett ohne Fremdkapital aufgebaut hat und trotzdem über Akquise wächst. Also der Björn und sein Team, die kaufen auch Plattformen dazu oder beteiligen sich an anderen Plattformen. Das fand ich auch eine sehr interessante Strategie. Im Gegenzug zu Fabian von MyDeals, den ich ja in Folge 11 zu Gast hatte, das ist schon ein Weilchen her, ich habe das verlinkt, aber wer die nochmal hören will, die kann ich euch auch gern ans Herz legen, ist es doch eine komplett andere Strategie und von daher fand ich das super spannend, mit dem Björn zu sprechen. So, und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Björn, schön, dass du hier bist.
Hi, grüß dich.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du alles machst.
Gerne. Also ich bin der Björn Weiland. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Trimexa GmbH. Wir sitzen in Leverkusen und wir betreiben und vermarkten diverse Internetportale im Bereich Deals, Preisvergleich. Wir machen Tech-Reviews, wir machen Travel und Smartphones und Handytarife und wir betreuen die entsprechenden Communities auf Social Media, auf allen möglichen Kanälen, die es da so gibt, von TikTok über YouTube. Wir haben auch einen Podcast und natürlich die üblichen Social Medias wie Instagram und Facebook. Und wir sind mittlerweile 85 Leute tätig im Affiliate Marketing. Und am Ende des Tages könnte man sagen, dass unsere Mission ist, dass die Leute sich nicht mehr erzählen, was sie gekauft haben, sondern was für ein geiles Schnäppchen das war und dass der Fokus eben darauf liegt, und dass da ein bisschen die Leidenschaft für geschaffen wird.
85 Leute, dann ist es ja, sind die alle in Deutschland?
Die sitzen alle in Deutschland, genau.
Und wie viele, ihr habt ja eine Menge Portale und ihr geht, glaube ich, später ein bisschen drauf ein, wie viele sind es denn aktuell?
Es sind aktuell 12 Portale, also 12 Projekte, wenn man so will. Es ist nicht alles ein Portal, aber 12 Projekte, die unter unserem Dach laufen.
Okay, und wofür steht eigentlich der Name Trimexa?
Trimexa ist kurz für Trimethylxanthin. Was ist das wohl? Das ist die chemische Formel für Koffein. Wir sind ja drei Gründer und mein Bruder, der die Trimexa mitgegründet hat, zusammen mit einem Freund, der war Chemielehrer am Gymnasium und der war auch so ein bisschen derjenige, der auch heute noch sehr dem Koffein verfallen ist. Weniger in Form von Kaffee, aber mehr in Form von Energy Drinks. Und zu den Gründerzeiten damals, so 2008 hat das alles gestartet, 2009 haben wir den Christian kennengelernt. Da haben wir wirklich Tage und Nächte durchprogrammiert, haben die Wochenenden genutzt, um alles aufzubauen, aufzuziehen. Und da war noch so richtig Goldgräberstimmung. Und da bleibt man eben nur mit Energy Drinks wach. Und so ist der Name dann entstanden. Also, zusätzlich passt es ganz gut, Tri, ja, weil wir auch
dritt
sind. Ja. Und so hat sich das entwickelt, ja.
Wahnsinn. Seit 2008, also jetzt im 16. Jahr, mit welchem Projekt ging es denn damals los und wie seid ihr auf die Idee gekommen, in dem Bereich was zu machen?
Mhm. Gestartet hat es bei Benjamin und bei mir, also bei meinem Bruder und bei mir, hat es gestartet mit DealDoktor.de. Das ist, damals hat man gesagt, Schnäppchenblog, ganz salopp. Heute nennen wir uns lieber Dealportal oder Verbraucherportal oder wie auch immer. Das ist historisch bedingt, weil wir schon immer preissensitiv erzogen wurden, weil wir auch während des Studiums lange diejenigen waren, die auch den Kommilitonen immer gezeigt haben, wo es was Günstiges gibt. Und ich erinnere mich an mein Studium, als meine Kommilitonen und ich alle einen neuen Laptop brauchten. Wir haben Informatik studiert, um da ordentlich studieren zu können. Und ich da im Internet nachgeforscht habe, was die günstigsten Preise sind, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und bin dann auf einen Dell-Laptop gekommen und habe für den Dell-Laptop noch einen 100-Euro-Gutschein-Code gefunden. Das war so die Gutscheinzeit damals, als es die Gutscheinseiten noch gar nicht so in dem Ausmaß gab wie heute. Und das musste ich dann jedem meiner Kommilitonen erzählen und zeigen, wo und wie das funktioniert und wie der Gutscheincode lautet und eingelöst werden kann. Und irgendwann war ich dann leid, das zu erzählen. Dann habe ich es zusammengefasst und einfach auf meinen privaten Blog geteilt und dann einfach nur noch den Link zu diesem Artikel den Leuten mitgegeben. Und so hatten wir irgendwie, waren dann ein halbes Dutzend Kommilitonen, alle mit dem gleichen Laptop, die alle aus dem gleichen Deal gekommen sind. Und aus diesem privaten Blog wurde dann irgendwann Deal-Doktor, als wir gemerkt haben, 2008, 2009 wird das gewesen sein, dass es sowas gibt wie Affiliate-Marketing, von dem wir vorher noch nicht gehört hatten. Wir sind da auf Zanox gestoßen, haben erstmal nachgeforscht, was ist Zanox überhaupt? Okay, da kann man Geld verdienen, wenn Leute über Provisionslinks was einkaufen, über Affiliate-Links. Und hätte ich das damals mit dem Dell-Laptop und Dell-Gutscheincode schon gewusst, dann hätte ich da außer ein Danke ein bisschen mehr auch dafür bekommen. Am Ende des Tages haben wir uns da so ein bisschen reingefuchst und haben dann Deal-Doktor gegründet, um die Schnäppchen, die wir eh schon immer gesucht und gefunden haben, dann da auch ein bisschen monetarisieren zu können. Genau, das war die Geschichte von Benjamin und mir. Und 2009 haben wir dann Christian kennengelernt, der was Ähnliches gemacht hat, auch über Affiliate, über eBay Affiliate. ChinaGadgets.de ist das gewesen, das gibt's heute natürlich auch noch. Und hat da so ein bisschen über lustigen Kram aus China, also Gadgets, so Spaß-Gadgets, die man eigentlich nicht braucht, aber unbedingt haben will, weil sie einfach völlig bekloppt sind. Darüber hat er viel berichtet und wir haben uns kennengelernt. Im Internet hört sich ein bisschen shady an zunächst, aber ist am Ende des Tages eine der besten Freundschaften meines Lebens geworden. Und 2012, also jetzt mal kurz 3-4 Jahre fast forward, haben wir dann entschlossen, unsere beiden Projekte zusammenzuwerfen in einen Topf und die Firma zu gründen zu dritt.
Und hast du das dann bis 2012 nebenher gemacht? Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du warst auch bei der Telekom früher. Habt ihr während dem Studium angefangen, das nebenher aufzubauen und seid dann so schleichend raus oder wie habt ihr das gemacht?
Genau so war das gewesen, ja.
Okay.
Also es war von daher eine ganz nette Situation gewesen, weil es eben nebenher gestartet hat. Also ich habe gegen Ende meines Studiums, ich habe da meine Diplomarbeit geschrieben, habe ich Deal-Doktor ins Leben gerufen, zusammen mit Benjamin eben, habe 2009 dann in Frankfurt einen Job bei einer Unternehmensberatung angefangen und ja, die Tage damals, die waren halt sehr fordernd, muss man schon sagen. Das heißt, so 6 Uhr morgens aufgestanden, geblockt, mittags dann in den Job gefahren, gearbeitet, Mittagspause geblockt, heimgekommen, 18 Uhr, 19 Uhr, dann wieder geblockt, 22 Uhr war der Tag zu Ende dann irgendwann. So 16-Stunden-Tage waren da durchaus an der Tagesordnung damals. Aber das hat Spaß gemacht, das war jetzt nicht irgendwie, hat sich nicht nach Arbeit angefühlt, weil es eben die Leidenschaft war. Und das Ganze ging bei mir während meiner Arbeit in der Unternehmensberatung, später in der Telekom, parallel eben in den Pausen und morgens davor und abends danach. Bei meinem Bruder war es ein bisschen schwieriger, der ist, wie gesagt, Gymnasiallehrer gewesen. Während des Unterrichts kann er schlecht beitragen, hat sich dann aber auch ein Jahr später als ich entschieden, seine Verbeamtung auf Lebenszeit aufzugeben. Also dann auch doch schon ein großer Schritt, erwartet ja durchaus eine gute Pension eigentlich, wenn man das bis ans Leben Ende macht. Das hat er aufgegeben. Ich habe dann meinen Job bei der Telekom damals aufgegeben. Und ein Jahr zuvor hatte Christian für die Firma eben auch sein Studium abgebrochen und ist Vollzeit quasi mit der Firma durchgestartet. Also er war quasi der Erste, der wirklich so seinen Berufsweg beendet hat. Dann bin ich gekommen und ein Jahr später dann Benjamin. Ja.
Bist du dann gleich von 100% Telekom, war es dann damals noch auf 0% runter oder hast du damals, war es nicht so einfach möglich hier, ich mache 80-60% und gehe so schleichend raus, oder?
Die Idee kam mir ehrlich gesagt gar nicht. Also okay. Ich bin wirklich von 100 auf 0, ich habe komplett alles abgebrochen, habe gekündigt und habe dann mich 100% auf das eigene Projekt gestürzt.
Wie kam das damals an? Hat man das verstanden? Du warst ja auch im IT-Bereich in der Telekom, ne?
Ja, genau, IT-Security habe ich da gemacht. Ich hatte dann einen recht guten Job mit einer guten Perspektive, der über die nächsten Jahre schon einen Karriereplan hatte, für den mein damaliger Chef sich sehr für mich eingesetzt hat. Der war natürlich ein bisschen enttäuscht, nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hat er es auch verstanden. Bei meinem Bruder war es ein bisschen schwieriger, weil unser Vater eben auch Lehrer war. Und so eine Verbeamtung ist halt wirklich eine Bank, ne, wenn man die sausen lässt. Und deswegen hat es bei ihm auch am längsten gedauert. Das war, am Ende des Tages waren sie hinter ihm gestanden, aber ich glaube, da war schon so ein Tränchen mit dabei gewesen.
Habt ihr einen kleinen Familienstreit provoziert durch die Aktion?
War nicht wirklich ein Streit, aber war schon, es gab schon Diskussionen, ja.
Okay. Und hattet ihr euch dann was angespart? Ich vermute mal, ihr habt nicht gleich auf dem gleichen Gehaltslevel angefangen, wie ihr beide in euren Jobs dann hattet.
Absolut nicht, genau. Also das war volles Risiko natürlich zu hoffen und zu schauen, dass das skaliert und dass das mehr wird. Aber wir haben, die Historie hat gezeigt, dass es Potenzial hat. Denn als wir das 2008, 2009 parallel gestartet haben zu Studium und Job, wir waren nach 2-3 Monaten schon in schwarzen Zahlen. Also wir hatten ja keine Kosten, wir haben uns selbst kein Gehalt gezahlt sozusagen. Das lief damals noch über eine GbR. Und die Idee war einfach gewesen, hey, wir haben einen Job, so ein 100er mehr pro Monat, das wäre doch mega, super geil, ja. Und nach 2-3 Monaten war dieser 100er halt schon da für jeden von uns, weil das Affiliate-Geschäft da eigentlich ganz gut lief. StudiVZ-Zeiten waren das noch, ne? Da gab es diese StudiVZ-Gruppen, da haben wir auch Promo gemacht für alle Studentendeals, die wir da so gefunden hatten. Das war super dankbar, ist das abgenommen worden. Wir haben auch eine Facebook-Seite dann gegründet, Studi-Tipps oder Studententipps, die gibt es heute auch noch mit irgendwie 170.000 Followern, die wahrscheinlich heutzutage keine Studenten mehr sind, muss man nicht sagen. Aber so dieses diese studentische Zielgruppe, die hat das schon geboostet, hauptsächlich über StudiVZ. Und man hat das Angesparte, das man aus dem Job halt schon hatte, das hat man dann natürlich aufgebraucht, bis irgendwann mal, also wir hatten, als wir dann die ersten angestellt hatten, selbst 3-4 Jahre später, da gab es Angestellte, die immer noch mehr verdient haben als wir, ja. Mhm. So, wir haben da schon, ja, lange Phasen gehabt, wo wir geschaut haben, dass Hauptsache das Business läuft. Gleichwohl muss man sagen, dass es, ja, Spaß gemacht hat und die richtige Entscheidung war und sich am Ende ausgezahlt hat mit langem Atem.
Wie lange hat es gedauert, bis du das Gehaltsniveau erreicht hattest dann für dich oder für euch ungefähr? Wenn du jetzt sagst, ihr habt ja sogar den Angestellten erstmal mehr bezahlt wie euch selber, dann waren es ja schon ein paar Jahre.
Es waren schon einige Jahre. Lass es durchaus 3-4 Jahre gewesen sein.
Mhm. Und die erste Person, die ihr dann eingestellt habt, was habt ihr da gemacht? Was war das für ein Bereich?
Das war IT gewesen in der Tat. Der wollte ein Praktikum machen, das war der liebe Sven, der wollte ein Praktikum machen, konnte er aber nicht bei uns, weil wir kein Büro hatten. Also wir haben alle von zu Hause gearbeitet, wir haben uns natürlich auch das Büro gespart und dann konnte und wir wollten ihn aber unbedingt haben, weil es ein richtig cooler Dude war. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir müssen dann jetzt irgendwie, wenn wir ihn haben wollen, müssen wir uns ein Büro anlachen. Und da das Einzugsgebiet in Leverkusen, deswegen sitzt die Firma auch heute noch in Leverkusen, obwohl ich hier in Speyer sitze, bei dir um die Ecke. Das Einzugsgebiet war da ein ganz nettes und Christian hat eben dort gewohnt. Einzugsgebiet ist halt super zwischen Köln und Düsseldorf, ja, viele Unternehmen, 2 große Unis. Und dann haben wir einfach mal geschaut, was es da so gibt an Bürofläche. Wir haben ein recht kleines Büro für heutige Verhältnisse zumindest dann gefunden, das wir angemietet haben. Und ja, da waren dann am Anfang irgendwie 2-3 Leute drin gesessen. Dafür war das Büro wiederum viel zu groß. Ja, und er ist dann auch nur zu uns gekommen, weil wir eben dann sagen konnten, hey, so, wir haben jetzt ein Büro, du kannst deinem Prof sagen, das läuft jetzt alles hier bei uns.
Wahnsinn. Und was war jetzt so, wenn du so zurückblickst, was waren so entscheidende Milestones, sagt man immer, für euer Wachstum? Gab es irgendwelche, ja, besonderen Deals, über die ihr groß in der Presse wart damals? Ist es einfach kontinuierlich gewachsen, weil ihr viel Content produziert habt durch die Deals? Oder gab es da so 2-3 einschneidende Events, wo du sagen kannst, das hat uns richtig gepusht?
Ja, also es gab durchaus einschneidende Events. Facebook hat damals, wann war das, 2014 oder so, glaube ich, Facebook Offers gestartet. Das gibt's heute in dieser Form, glaube ich, gar nicht mehr. wenn man die geschickt eingesetzt hat, und ich kann dir auch gar nicht mehr genau erklären, wie das funktioniert, aber wenn man die geschickt eingesetzt hat, dann hat man da schnell eine Million Reichweite bekommen. Das haben wir genutzt für das ein oder andere Portal. Dann gab es hier und da einfach richtig gute Deals, die super viral gingen. Also es ist wirklich viel Social Media und viel Viralität, die uns da geholfen hat, zumindest fürs Branding und dann eben auch für dafür im Kopf zu bleiben, wenn es ums Sparen geht. Und ich glaube, ein großer Schritt war auch, dass wir eines der ersten Portale waren, das eine App hatte. Also in den Zeiten, ich glaube, die erste App, die wir hatten, war 2010 oder 2011.
Oh, wow. Mhm.
Da waren wir alleine. Da war noch kein anderes Deal-Portal in Deutschland, das eine App hatte. Und so sind wir, das war jetzt nicht DealDoctor, das war MyTopDeal, so sind wir mit dem Portal im App-Bereich sehr schnell sehr groß geworden und das hat viel geholfen.
Weil du direkt die Kunden erreichen konntest mit Push-Notifications, automatisierter Suche und solchen Themen?
Genau, ja.
Habt ihr 2010 schon gemacht und erkannt, dass da, okay.
Genau, beziehungsweise das war eins der Portale, das wir nicht selbst gegründet haben, sondern das wir im Laufe der Zeit eben aufgekauft haben. Wir haben uns zunächst mit einer Minderheitsbeteiligung beteiligt, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Anteile abgekauft und am Ende des Tages haben wir dann alle ehemaligen Gesellschafter rausgekauft nach 5 Jahren oder so. Aber die 3 Gründer dieses Portals, die hatten eben 2010 schon eine App, ja.
Okay. Habt ihr von den Portalen, die ihr habt, dann viele zugekauft oder übernommen? Oder ist das meiste selber?
Nee, das ist eine gute Frage jetzt gerade. Ich glaube, mittlerweile hält sich so ungefähr die Waage. Also wir haben natürlich viel versucht. Ne? Als Unternehmer versucht man, jeden Trend irgendwie mitzunehmen und versucht, ob da was skaliert und hier was skaliert. Wir haben locker auch irgendwie ein halbes Dutzend Portale und Projekte gestartet, die es heute gar nicht mehr gibt, die wir dann Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht wieder verworfen haben, wo wir aber Geld reingesteckt haben und Personal und gesagt haben, so, wir versuchen mal, ob das auch skaliert. Bei einigen hat es funktioniert, bei einigen nicht. Einige haben länger überlebt als andere, aber so die Portale, die wir jetzt heute noch haben, da hält sich, glaube ich, ziemlich die Waage, was selbst gegründet und zugekauft angeht. Also wir haben in der Tat dadurch, dass der Deal-Portal-Markt, der war damals noch recht groß gewesen, da gab es echt viele. Und mittlerweile haben wir von denen dann doch, ja, also mittlerweile gibt es eigentlich nicht mehr viele. So, wir haben eigentlich da fast alles aufgekauft, was irgendwie möglich war. Und heute kann man locker an ein paar Fingern abzählen, wie viele Deal-Portale es noch gibt. Und die kleineren sind übernommen worden und entweder weiterbetrieben in der Multi-Brand-Strategie, die wir aktuell fahren, oder eben auch sukzessive, wenn sich das einzelne Projekt nicht mehr lohnt, dann eben aufgegangen in den anderen Portalen, was den Content angeht.
Beim Thema China-Gadgets fallen mir gleich die Netbooks ein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das war ja mal so ein Trend mit kleinen Laptops früher, hier so von Acer und Asus. Da gab es auch Portale ohne Ende. Und ich glaube, 2 Jahre später, als die iPads oder Tablets dann so gut waren, ist diese Kategorie komplett verschwunden. Da gab es wahrscheinlich, hast du ein paar Themen gesehen in die Richtung, oder?
Absolut, absolut. Wir haben auch damals, als Groupon groß durchgestartet ist, also wir waren ja vor Groupon, da hat Groupon natürlich sein komplettes Risikokapital rausgehauen. Da gab es echt so viele Deals und das ist vielleicht auch noch so ein Ding zu deiner Frage vorhin, so was da irgendwie auch geholfen hat. Groupon hat richtig, richtig gute Deals gehabt und ich glaube, mich zu erinnern, dass es damals 8 Euro pro Neukunden oder pro Lead gab. Das heißt, wenn es dann Aralgutscheine gab, die irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro gekostet haben, aber 50 Euro wert waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Gutscheine da, welche Wertigkeit die hatten. So, und dann kriegt man als Affiliate, der Leute dahin vermittelt oder diesen Kartenkauf vermittelt, nochmal 8 Euro Provision, das hat halt schon geboostert, ja.
Aha. Ja, ich erinnere mich, da gab es auch so iTunes-Gutscheine mal eine ganze Weile und noch andere Sachen. Gibt es heute auch noch, aber nicht, glaube ich, nicht mehr so attraktiv dann.
Ja, genau, da hat sich viel getan, genau. Und Groupon ist groß geworden, für 100 Millionen, keine Ahnung, verkauft worden, dann wieder klein geworden und dann gab es das deutsche Pendant Daily Deal, das ja auch hin und her ging zwischen Google und den Gründern und da haben wir schon viel kommen und gehen sehen, ja.
Und Daily Deal, gibt es das noch?
Daily Deal gibt es, glaube ich, noch, ja, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Traffic drauf ist, aber
okay, gibt es, glaube ich, noch. Groupon gibt es ja noch, ne? Das habe ich hier und da, sehe ich dann mal wieder. Mhm. Ja, spannend. Und dann seid ihr jetzt so fast forward, jetzt heute 85 Leute, das ist ja schon beeindruckend. Ist es dann jetzt über die letzten 10, 12 Jahre so jedes Jahr 10-20% gewachsen und Leute eingestellt mit dem Umsatz? Oder hast du da irgendwelche Highlights noch gehabt dann in den letzten Jahren, wo du sagen kannst, das waren noch so einschneidende Momente, die uns einen Schub gegeben haben?
Ja, also es gab eine Phase, das war so 2016, 2017 gewesen. Da haben wir, glaube ich, da sind wir recht viel gewachsen, sowohl vom Umsatz als auch von den Mitarbeitern her. Ansonsten sehr kontinuierlich. Ja, wir sind jetzt und darauf achten wir halt auch, dass wir nachhaltig wachsen und nicht wir haben keine hohe Fluktuation, also die Leute, die bei uns sind, die scheinen es zu mögen, das gefällt mir schon mal sehr. So, ich will aber jetzt auch nicht jedes Jahr 10 neue Mitarbeiter einstellen, auf die Gefahr hin, dann nächstes Jahr eben schauen zu müssen, da wieder Leute gehen lassen zu müssen, weil es vielleicht nicht so skaliert, wie wir gehofft haben. Also wir sind da sehr, sehr bedacht und sehr vorsichtig. Das muss man schon dazu sagen. Und das ist auch hier zum Thema Bootstrapping vielleicht so ein Ding. Das Wachstum ist sehr beständig und es ist nicht schnell. Wir sind kein Hyper-Growth-Unternehmen. Auf gar keinen Fall. Wir haben kein Fremdkapital. Wir haben jetzt nicht 10 Millionen, die wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre in Produkt oder Personal stecken müssen. Und wollen das auch gar nicht, sondern wir erwirtschaften jedes Jahr einen Gewinn und den wollen wir reinvestieren. Und das machen wir seit Bestehen jetzt quasi. Und damit fahren wir ganz gut. Und das ist das Konzept dahinter.
Mhm. Und heute seid ihr, ich glaube, das Büro gibt's immer noch in Leverkusen oder ihr habt jetzt ein neues bezogen vor ein paar Jahren.
Genau.
Und ihr seid aber trotzdem remote. Oder wie ist das organisiert?
Ja, also wir haben jetzt ein Büro in Leverkusen mit 600 Quadratmetern. Da sind theoretisch Plätze für 60 oder für 50 Leute, glaube ich. Das Büro ist aber nicht voll. Wir haben mit Corona dann, also es war früher voller gewesen, jetzt mit Corona, wie bei anderen Unternehmen auch, haben wir dann eine Remote-Vereinbarung getroffen und stellen den Leuten frei, ob sie ins Büro kommen möchten oder von zu Hause arbeiten möchten. Es gibt so einen harten Kern, der immer im Büro ist. Also lass mal so 10, 15, vielleicht mal 20 Leute sein, die im Büro sind. Manche Teams haben ihre Bürotage, wo sie dann eben auch alle vor Ort sind. Und ansonsten ist das sehr liberal, kann jeder halten, wie er möchte. Mit der kleinen Ausnahme, dass die Vorgesetzten halt auch mal sagen können, an begrenzten Tagen im Monat, auch das ist definiert, so heute, Leute, kommt mal ins Büro, wir haben ein Meeting oder was auch immer und das muss halt in Persona stattfinden.
Aber hast du dann Leute auch aus Berlin, Hamburg und sowas und die kommen dann trotzdem ins Büro, weil es mit dem Zug gut zu erreichen ist?
Ja, genau. Also wir haben in der Tat Leute aus Berlin und aus Hamburg, lustig, dass du gerade nennst. Ja. Ich wohne ja auch irgendwie 3 Stunden entfernt vom Büro. Ich bin alle 2 Wochen, fahre ich hoch. Und genau, die Berliner und Hamburger sind jetzt vielleicht nicht alle 2 Wochen da, aber zu Zeiten, zu denen es Sinn macht, sich persönlich zu treffen, auf jeden Fall. Und natürlich gibt es Persönlichkeiten, die sagen so, ey, ich habe schon einfach Bock, einfach mal da zu sein. So, wir hatten jetzt gerade jemanden, der hat jetzt einfach mal 3 Monate lang bei uns in Leverkusen im Büro vor Ort gewesen. Und in unserer, wir haben eine Firmenwohnung, muss man dazu sagen. Das heißt, die haben wir eben zur Verfügung gestellt. Die ist gerade irgendwie 200 Meter um die Ecke vom Büro. Da hat er dann wohnen können. Der kommt aus Hamburg, aber hat dann halt irgendwie 3 Monate in dieser Firmenwohnung gewohnt und war dann jeden Tag im Büro gewesen, was ihm Spaß gemacht hat.
Okay, auch nicht schlecht. Und habt ihr so auch Events, wo ihr euch dann komplette Firma sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr trifft, so irgendwelche Retreats?
Genau, das haben wir auch. Also wir haben natürlich die klassischen Sommerfest und Weihnachtsfeier. Sommerfest machen wir immer um die Ecke in der Wasserskianlage. Das macht immer riesen Bock. Und ansonsten haben wir Motto-Tage für jedes Quartal, wo sich ein Team ein Motto überlegt und wir dann in der Firma an diesem Tag auch entsprechende so Pub-Quiz-Geschichten machen und alle sind entweder verkleidet nach dem Motto oder nach dem Motto und dann gibt's Essen nach Motto XY und so weiter. Das tun wir, also wir versuchen da schon recht viel Attraktivität fürs Büro auch zu schaffen. Es gibt auch eine Büromassage beispielsweise. Einmal im Monat kommt ein Masseur ins Büro und jeder, der möchte, wird massiert. Es gibt jede Woche, wird Essen gekocht von unserer Büro.
Okay. Ja. Ich habe gesehen, ihr sucht aktuell auch, also habt diverse neue Stellen ausgeschrieben. Jetzt kannst du auch gleich kurz, ich gesehen, Head of IT, Full Stack Developer, aber auch Finance, Controlling und einen Head of Partnership oder so. Hast du jetzt Stichwort, ich hatte mal einen Gast, der hat gesagt, naja, wartet immer, bis er das Jahresgehalt auf dem Konto hat, bevor er jemand Neues einstellt. Das zum Stichwort Bootstrapping, wie balanciert ihr das? Kannst du bei euch den den Umsatz gut vorhersagen, um dann sowas zu machen, oder ist da schon ein Stück Risiko dann dabei?
Da ist auf jeden Fall Risiko dabei, weil das Geschäft sehr schwankend ist. Also wir haben die besten Provisionen kommen aus dem Finanzbereich, von Banken beispielsweise. Da gibt's Depots, die wir vermitteln, Tagesgeldkonten, Girokonten und so weiter. Da liegt viel Musik drin, was die Provisionen angeht. Und entweder eine Bank hat mal einen geilen Deal, so wo wir dann halt mal 100 Euro Cashback geben können für ein Depot, oder halt auch nicht. Und wenn's geile Deals gibt, dann macht man damit halt mal schnell sehr, sehr viele, sehr große Umsätze. Und wenn es die Deals halt nicht gibt, dann nicht. Und so schwankt das auch sehr viel mit den Angeboten der Advertisern. Dann kommen so Risikogeschichten dazu, wie wenn ein Advertiser pleite geht. Ja, das ist auch schon des Öfteren passiert, dann fallen da viele Umsätze weg. Oder wenn ein Advertiser sagt, so, wir entscheiden uns jetzt mal aus dem Affiliate-Marketing auszusteigen, dann fallen da wieder Umsätze weg. So, man kann natürlich vorausschauen, und im Laufe der Jahre jetzt gelingt uns das immer besser, und wir können schon gut abschätzen, wie viel Umsatz wir machen können dieses Jahr, beziehungsweise machen sollten, und können dann da die entsprechenden Ziele setzen. Und dazu kommt eben, dass wir gut wirtschaften seit Anbeginn eigentlich. Wir hatten jetzt noch bis auf ein, zweimal keine Jahre, die negativ waren, und haben uns auch nie irgendwie groß aus der Firma Gewinnausschüttungen rausgeholt. Das heißt, das wird schon alles dort reinvestiert, und dann kann man auch mal sagen, so, wir gehen dieses Risiko jetzt ein. Ja,
ja, verstehe. Ja, interessant. Jetzt, wenn ich mal die Portalliste so durchgehe, du hast Deal Doctor und China Gadgets schon angesprochen. Das sind wahrscheinlich die beiden größten, aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele. Ich verlinke auch eure Page, und da habt ihr auch eine schöne Übersicht. Da gibt es ja noch Schnäppchenfuchs, kostenlos, Mein Baby, den Handyhase, Nerds Heaven, irgendwas für Studenten und Mojiten habe ich noch gesehen. Habe auch gelernt, dass Mojitos die falsche Mehrzahl ist. Auch dafür finde ich es cool. Was ist so, dass die ersten beiden sind schon die größten Portale?
Es kommt auch drauf an, nach welchem Maßstab man das messen will. Okay. Sind das Page Impressions? Ist das Google-Sichtbarkeit? Ist das Umsatz? Ist das Personal? Man kann durchaus sagen, die Deal-Portale, also jetzt allen voran Deal Doctor, My Top Deals und doch auch China Gadgets irgendwo, sind vom Umsatz her die größten Treiber, und Schnäppchenfuchs, Entschuldigung, sind vom Umsatz her die größten Treiber. Dann haben wir aber auch noch Handyhase, hast du ja auch genannt. Handyhase ist jetzt keine 100% Tochter der Trimexa, sondern eine Beteiligung. Handyhase ist in seiner Nische, in Handytarif und Smartphones super stark und auch auf super krass unterwegs, was Umsatz angeht. Und auch die sind nochmal, ich glaube, 25 Leute oder so, die jetzt gar nicht bei den 85 von uns mit dazu gezählt wurden. Aber wir arbeiten eben sehr, sehr eng miteinander, haben die gleichen Prozesse, die gleichen Konstrukte, tauschen uns regelmäßig aus und so weiter. Ja, das wäre so grob zur Einschätzung der Größenordnung.
Und jetzt eine Frage muss ich natürlich stellen. Ich habe ja auch hier deinen, wie nennt man das schön, Mitbewerber, den Fabian, mal zu Gast gehabt. Vor eineinhalb Jahren war eine der ersten Folgen. Der konzentriert ja eigentlich alles auf einem Portal. Ja. Zumindest was so Sprachen betrifft. Und bei euch ist natürlich schon auffällig, dass du das schon nach Thema ja auf einer anderen Marke auch komplett anbietest. Eine Handyhase, komplett anderer Begriff. Und da stelle ich mir völlig was anderes vor, wie jetzt unter Deal Doctor. Warum fahrt ihr eine komplett andere Strategie an der Stelle?
Genau, also die Strategie, die wir fahren, ist die Multi-Brand-Strategie, die ja auch Mediamarkt und Saturn am Ende fahren, auch wenn da Multi gleich zwei ist. Das ist zum einen historisch bedingt eben, weil wir, also man muss dazu sagen, so, es sind eben diese 12 Projekte verteilt auf 3 Unternehmen, die zu 100% uns gehören, und wiederum 4 Beteiligungen, wo wir große Beteiligungen haben, aber eben nicht zu 100%. Das ist größtenteils historisch bedingt. Und ja, da könnte man mit Sicherheit konsolidieren. Den Gedanken haben wir auch regelmäßig, und das hinterfragen wir auch regelmäßig. Für den Status quo, also bis jetzt, haben wir uns eben noch dafür entschieden, die Multi-Brand-Strategie weiterzufahren. Denn mal angenommen, man würde konsolidieren wollen, man hätte so oder so einen Verlust an was auch immer, und müsste schauen, dass man diesen Verlust, also wenn dann, wir haben es zum Beispiel bei Handyhase, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Handyhase hat die ConvertMice GmbH aufgekauft, das waren die Handyraketen.de. Das waren zwei oder die zwei größten Portale im Handy-Tarifbereich. Und da stand auch zur Diskussion, so wollen wir Handyhase und Handyraketen parallel betreiben oder konsolidieren wir es? Und da haben wir uns für die Konsolidierung entschieden, haben dann mit einem starken SEO-Team die Inhalte von Handyraketen auf Handyhase kopiert, um dann entsprechende Weiterleitungen vorwärts zu machen. Und das hat im Sistrix-Rank dann auch super funktioniert. Also der SI von Handyraketen wurde quasi auf den SI von Handyhase tatsächlich raufaddiert. Da gab es wenig Verlust. Und die Frage, die sich stellt, und die müsste ich jetzt auch mal nochmal den Carsten, den Handyhase-Gründer, fragen und vielleicht mal evaluieren, ob sich das am Ende mehr gelohnt hat. Zu sagen, so man konsolidiert das, dann hat man zwar mehr Traffic, aber man hat trotzdem immer nur noch ein Portal, das man an den Advertiser verkaufen kann, sozusagen. Der Advertiser sagt, wird der wirklich merken, dass dann auch mehr Sales rumkommen? Kommen auch mehr Sales rum? Oder sagt der Advertiser, warum ist doch das gleiche wie vorher, ist immer noch nur Handyhase? Also wir verkaufen mir eine Platzierung, also zahle ich so viel wie früher. Oder ist der andere Schritt, hey, wir können zwei Platzierungen anbieten, vielleicht der bessere, der lukrativere. Das gilt zu bedenken bei der Konsolidierungsfrage.
Also du hast ja im Betrieb aber auch mehr Aufwände, ne? Du hast ja wahrscheinlich für jedes Portal eigene Social Media Auftritte, da Instagram, Facebook, keine Ahnung, TikTok und wo auch immer noch. Ist das nicht auch was da mit reinspielt?
Absolut, absolut. Und zwar zu einem sehr, sehr großen Punkt spielt das mit rein. Insbesondere auch, wenn ich mir die IT anschaue. Wir haben aktuell pro Portal 2 Apps, also wir haben 18 Apps in den Stores. Das ist natürlich heftig, weil man die alle pflegen muss. Das heißt, aber da sind wir so weit voran, dass wir ein Framework haben. Das heißt, wird in diesem Framework was repariert oder was neu umgesetzt. Die Apps haben alle das gleiche Grundgerüst. Dann ist es bei allen 18 Apps gleichzeitig live. So, da haben wir schon versucht, sehr auf Effizienz zu achten. Und trotzdem hast du komplett recht, wenn du sagst, es gibt ja noch mehrere Punkte. Es gibt dann die Social Media Kanäle, ja. Wobei auch nicht jedes Projekt jeden Social Media Kanal hat. Also wir fokussieren uns da schon auf Stärken und lassen Dinge, die bei Projekt X nicht funktionieren, aber bei Projekt Y dann bei Projekt X halt weg. Aber das gilt es definitiv mit einzukalkulieren. Und ich glaube schon, dass in dem Zusammenhang noch effizientere Lösungen möglich wären, ja.
Wie kriegst du denn die Leute von der Website in die App? Was kannst du denn da, ich meine, das Ziel ist ja, Leute in der App zu haben, dass du sie direkt ansprechen kannst, ohne wahrscheinlich jetzt von E-Mail oder anderen Marketingkanälen abhängig zu sein. Wie bekommst du denn die incentiviert? Hast du Deals, die es nur in der App exklusiv gibt oder die vorher in der App kommen? Wie macht man sowas?
Nee, also das ist tatsächlich alles parallel. Sobald es auf der Webseite ist, ist es auch in der App. Exakt der gleiche Content. Die Webseite hat einige Vorteile, weil sie noch mehr Features hat, was die Gamification angeht. Ja, man kann diverse Status erlangen und Ränge erreichen, und je mehr man kommentiert und antwortet und Deals einsendet, kann man Heartbeats verdienen, die kann man sich gegen Amazon-Gutscheine eintauschen lassen und so weiter. So, da hat man schon noch eine schönere Übersicht und schöneres Gamification-Gefühl auf der Webseite. Das wollen wir in den Apps allerdings gleichziehen. Und die Apps werden hauptsächlich durch Ads bei Google und bei iTunes eben gefüllt mit Nutzern beziehungsweise eben Bestandskunden von der Webseite mit so einem, hey, uns gibt's auch als App, so einem App-Banner eben rübergeschoben, wenn man auf der mobilen Seite ist.
Und wie kommen eigentlich die Deals dann auf die Portalseiten? Hast du da eine Redaktion auch dahinter, die Deals recherchiert? Kriegt man mittlerweile viel geschickt dann, wenn du jetzt sagst, okay, eine Bank macht einen Deal, meldet die sich bei dir, hey, wir haben ja das Angebot? Oder hast du da nach wie vor viel Community-Deals, die die Leute irgendwo finden und eintragen?
Ja, es ist ein Mischmasch aus all dem. Also zum einen haben wir große Redaktionsteams in den einzelnen Projekten, die natürlich recherchieren und schauen, was es wo gibt und was man posten kann. Es gibt auch Advertiser, also ob es Banken sind oder andere Unternehmen wie Otto und so weiter, die uns Angebote schicken mit der Möglichkeit oder mit der Bitte eben, dass wir die platzieren. Und wir haben natürlich auch ein Sales-Team, ein Partnership-Team, das proaktiv eben auf Advertiser zugeht und Angebote macht, wie wir denken, dass wir sie gut platzieren können, sodass wir am Ende eine Win-Win-Situation haben. Das ist wirklich ein Mischmaß aus allen drei Themen.
Und wenn ich jetzt Community-Mitglied bin und ich mache viel Inhalte, kann ich da irgendwie incentiviert werden von eurer Seite?
Genau, das ist ein super USP, den wir haben. Wenn du als Community Mitglied Deals findest und postest im Rahmen der User Deals, kannst du selbst Deals einstellen. Dann kriegst du diese vorhin auch schon genannten Heartbeats, also diese virtuelle Währung. Und wenn dein Deal dann so geil ist, dass er sogar auf die Startseite kommt oder dass er so und so oft aufgerufen wird oder dass er ein User-Voting in seiner Hotness bekommt, das über ein gewisses Level rübergeht, dann kriegst du da weitere Heartbeats für. Und diese Heartbeats, also diese virtuelle Währung, kannst du am Ende umtauschen gegen Best Choice und Amazon-Gutscheine.
Okay, und das funktioniert. Also du kannst
quasi Geld
verdienen,
ja.
Wie viel ist das so? Was kannst du da, sind das irgendwie, keine Ahnung, habt ihr da 10.000 Euro im Monat, die da rausgehen oder ist das sogar mehr?
Das sind schon ein paar tausend Euro, ja.
Okay. Also musst du dann da viel auch moderieren? Also wenn ich incentiviert werde, um Deals zu posten, dann poste ich wahrscheinlich relativ viele Deals, deswegen die Frage.
Genau. Ja, also wir haben natürlich Qualitätsansprüche, wir haben Community-Grundpfeiler, die der Community bekannt sind und die wir ja öffentlich gemacht haben, in denen genau drin steht, was wir unter einem Deal verstehen und was wir gerne sehen und was wir nicht gerne sehen. Dazu kommt, je mehr Trust du dir aufgebaut hast in der Community, desto mehr kannst du halt alleine laufen. So, wenn du neu registriert bist und deinen ersten, zweiten oder dritten Deal posten willst, dann geht der direkt in die Moderation, der wird gar nicht direkt veröffentlicht. Es gibt natürlich Stop Words oder Bad Words, wo ein Deal in die Moderation geht. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass wir Deals löschen oder wegmoderieren müssen, weil sie einfach unpassend sind, auch wenn die Leute vielleicht schon genug Trust haben, um eigentlich direkt zu veröffentlichen.
Verstehe. Du hast vorhin mal kurz angesprochen, die Konsolidierung von den beiden Portalen hier beim Handyhase Sven. Ist es so, wenn du, und ihr habt ja jetzt einen Tech-Stack, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Oder ist es für die Portale auch der gleiche Tech-Stack? Du hast gesagt, für die Apps ist es, glaube ich, das gleiche Framework, aber für die Portale auch?
Genau, für die Apps ist es das gleiche Framework. Wir bauen übrigens auch Flutter. Das ist der Vorteil, dass wir nicht nativ für Apple und für Android bauen müssen, sondern wir bauen einmal und können das dann in beide Stores reinkompilieren, in beide Programmiersprachen. Wir haben auch ein Framework für die Webseiten, das ist richtig. Allerdings sind wir da gerade am Umstellen. Da wollen wir ein bisschen moderner werden. Das wird aber ein großes Projekt werden.
Kannst du da ein paar Details geben, auf was seid ihr gerade und warum stellt ihr um, auf was?
Also wir sind gerade noch auf WordPress. Das ist ist historisch bedingt, hätte eigentlich letztes Jahr schon angegangen werden sollen, dass wir wegkommen von WordPress auf eine Headless-Infrastruktur. Das hat sich verzögert und jetzt hoffen wir eben, dass wir das demnächst dann starten können und da das Framework ein bisschen moderner gestalten können auch. Also der Schnäppchenfuchs beispielsweise, der läuft schon auf einer Headless-Infrastruktur. Das ist ja auch ein Projekt, das nicht von uns kommt, sondern das wir zugekauft haben. Da ist eine andere Infrastruktur dahinter. Und in diese Richtung wollen wir mit unseren Trimaxer-Projekten eben auch gehen.
Was ist das so die Challenge? Weil du einfach so eine gewisse Größe hast, die jetzt auch, bedeutet ja auch eine ordentliche Datenmigration.
Ja, genau. Also die Herausforderung ist eben all das, wir haben jetzt für Deal Doctor in der aktuellen Version, das ist erst seit 3 Monaten neu released worden, haben wir Jahre gebraucht, das zu bauen. Da hat sich so viel verzögert und da waren wir so schlecht im Projektmanagement. Wir haben es halt auch nicht gelernt. Wir sind ja da quasi in das Unternehmertum irgendwie so reingestolpert, dass das so viel länger gedauert hat als erhofft. Und das möchten wir halt vermeiden, wenn wir jetzt wieder auf eine komplett andere Infrastruktur wechseln. Da müssen wir uns optimieren und auch deswegen ist es, das haben wir zu spät begonnen, aber jetzt aus Unternehmersicht ein absoluter Hebel gewesen, dass wir uns halt einen externen Coach genommen haben, einen Unternehmenscoach, der uns wirklich über Jahre jetzt schon, über 2,5 Jahre begleitet und uns vom Mindset ganz andere Dinge mitgibt und von der Struktur des Unternehmensaufbaus, von Projektmanagement, von People Management, von Cash Management, ja, von Execution Tools und Dinge mitgibt, die eben eher in anderen Unternehmen, und ich glaube, er hat schon viele Dutzend Unternehmen begleitet, eben gelernt hat und dann auch mal an uns weitergeben kann. Das ist ein super Hebel gewesen für uns.
Finde ich spannend. Also ab welchem Zeitpunkt habt ihr erkannt, dass ihr nicht alles selber lernen könnt? Und hat es einer von euch dreien erkannt? Kam es von extern?
In der Tat war es nicht einer von uns dreien, sondern das ist so ein bisschen schon rumgeschwebt. Also Christian war so der Vorreiter, der immer gesagt hat, hey, wir müssen uns mal tiefer reinfuchsen in Unternehmen, Unternehmensführung und in Zielsetzungen und so weiter. Und hat da ein bisschen was angetrieben. Dann bin ich über ein Buch gestolpert, das ich gelesen hatte. Scale Up hieß das. Und Scale Up ist auch das Framework, auf dem wir unser Unternehmenscoaching aktuell machen. Und das hat mich so geflasht, dass ich das den beiden Jungs eben vorgestellt habe. Und dann haben wir gesagt, alles klar, so, wir gehen das Thema jetzt an. Das war ungefähr vor 3 Jahren gewesen. Und darauf aufbauend haben wir dann eben ja viel Neues gelernt und viel mitgenommen. Und am Ende des Tages, wenn man sich überlegt, dass selbst die besten Sportlegenden der Welt, ob das ein Usain Bolt ist oder damals ein Boris Becker, also jeder hat seinen Coach, ja. Und niemand macht einfach alleine sein Ding. So, jeder lässt sich beraten und coachen und kann doch lernen und du lernst nie aus, und haben wir viel zu spät erkannt und gemacht, aber besser spät als nie.
Ich glaube, du brauchst auch jemanden, der dich neutral hinterfragen kann. Dann auch, wenn du so ein Dreierkonstrukt bist, finde ich immer schon besser, wie wenn es einer alleine macht, weil du hast dann 3 verschiedene Meinungen auch schon häufig oder vielleicht manchmal. Und du hast aber trotzdem jemand Neutrales als Sparringspartner, finde ich interessant. Hast du dann nach, keine Ahnung, Scale-Up-Coaching gesucht oder kam da jemand aus dem Netzwerk in Frage?
Wir haben auf Basis des Buchs dann geschaut, wie was dahinter steckt bei diesem Framework. Es gibt noch ein anderes Framework, das nennt sich EOS, Entrepreneurial Organization System, glaube ich. Und zwischen diesen beiden haben wir uns dann entschieden, und Scale-Up war für uns einfach das passendere, genau, von den Inhalten her, von den Coaches her. Die sind da auch sehr, sehr offen und mit denen haben wir auch Gespräche geführt. Das hat ganz gut gepasst. Und Scale-Up ist auch, ich bin in einem Unternehmernetzwerk, das nennt sich EO, Entrepreneurs Organization. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Und da heraus wurde Scale-Up auch gegründet. Also der Gründer von Scale-Up ist auch der Gründer von EO. Und das hat einfach gut zusammengepasst.
Aha. Interessant, da finde ich eine coole Sache. Auch, dass er dann das über 3 Jahre macht, weil das ist ja genau das Gleiche wie mit IT oder wie mit Webseiten. Da ist mein Standardspruch immer, wir drucken kein Buch. Apropos Buch, weil du hast immer, änderst hier ein Zahnrad und dann fällt vorn was auseinander und das ist für viele immer schwierig. Und ich glaube, so ein Coaching ist ja das Gleiche. Du kannst nicht, keine Ahnung, 2 Sessions machen und eine Woche Schulung und dann bist du am Start. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wo du neue Themen lernst und die wieder hinterfragst, neu kombinierst und dann machst du 3 Jahre. Das ist ja cool.
Genau.
Ja. Ja. Bei der Technik habe ich noch einen Themenkomplex, der interessiert mich noch kurz, bevor wir dann zum weiteren Thema kommen. Und zwar hast du auch ein paar LinkedIn-Artikel jetzt geschrieben zum Thema Tracking-Probleme, Affiliate-Herausforderungen oder auch, ja, dass ihr da viel Probleme mit dem Thema Nachmeldungen oder nicht gezahltem Payback habt. Was ist so in den letzten Jahren dein Take so geworden auf das Thema Herausforderung Tracking? Wie sieht's da heute aus?
Ja, also es wird nicht besser, um es mal charmant zu formulieren. Hat sich spätestens 2018 mit DSGVO hat sich da viel getan im negativen Sinne. Zum einen diese ganzen Cookie-Banner-Geschichten. Gut, das kriegt man dann irgendwie noch gemanagt, wenn man dann nicht über Cookies läuft, sondern Server-to-Server-Tracking oder andere Tracking-Möglichkeiten implementiert. Dann gibt's aber auch viele, viele Browser, die jetzt anfangen, ihre Datenschutz-Themen voranzutreiben und Tracking zu blocken oder gar nicht mehr zuzulassen. Es gibt die ganzen Ad-Blocker, es gibt so viele Herausforderungen am Ende. Also wir als Affiliate können gar nichts tun, sondern das liegt alles natürlich beim Netzwerk und beim Advertiser. Der Advertiser muss es technisch implementieren, ein gutes Tracking, und wenn er das tut, ist es auch fein. Aber viele Advertiser sind eben Banken, Versicherungen, Konzerne, ja, da ist man halt nicht so schnell, und dann gibt's eben es gab diesen einen Fall beispielsweise von einem Advertiser, der immer noch auf Third-Party-Cookie-Tracking sich verlassen hat, wo wir dann gemerkt haben, und auch nur deswegen, weil die Leute Cashback dafür wollten und gesehen haben, hey, da wird ja gar nichts getrackt in meinem Account bei DLocker, dass da irgendwie 50% Tracking-Loss war. Und dann sind wir mit dem Netzwerk ins Gespräch, das ist mit dem Advertiser ins Gespräch, und hat sich rausgestellt, ja, die haben, nutzen halt eine super veraltete Tracking-Technik. Wenn wir jetzt nicht Cashback-Deals hätten, wo wir nur, wenn die User sich melden, mitkriegen, dass da irgendwas am Tracking schief läuft, dann sind das so, das ist das, was ich auch gepostet hatte und wo wir geschaut haben, so 5-10% an Umsatz, die einfach liegen bleiben, die flöten gehen, die überhaupt unbemerkt auch noch unterm Tisch bleiben, und 5-10% Umsatz kann schon eine Summe ausmachen.
Ja, gut, und der also der Partner hat ja seinen Sale trotzdem gemacht, ne? Das ist ja das Schöne für ihn. Von daher wird er sich bei dir nicht melden, wenn er sagt, hey, du hast mir doch mehr geschickt. Also.
Genau. Fairerweise muss man sagen, es gibt den einen oder anderen Partner, die machen das trotzdem, die haben ihr eigenes Tracking dann nochmal in Analytics implementiert und melden das den Affiliate-Netzwerk zurück und sagen so, hier, das haben wir noch alles bei uns getrackt, obwohl es nicht bei euch im Affiliate-Netzwerk getrackt wurde. Die Partner gibt's auch, aber ich würde mal, vielleicht unfairerweise, aber ich würde einfach mal behaupten, das ist nicht die Mehrheit.
Ja, verstehe. Ja, lass mal noch ein bisschen über Marketing sprechen. Da würde mich jetzt interessieren, du hast ein bisschen Social-Media-Kanäle schon angesprochen. Ist das euer Hauptmarketing-Kanal? Macht ihr auch Performance-Marketing? Wird sich sowas lohnen für Deals? Wie geht ihr da vor?
Genau, also die Hauptmarketing-Kanäle sind in der Tat die Social-Media-Kanäle. Man muss sagen, wenn man nach Reichweite geht, dann ist es Short-Videos aktuell. Ja? Also YouTube-Shorts, Instagram-Reels, TikTok allen voran. Also die größte Reichweite haben wir mit großem Abstand bei TikTok.
Okay.
Aber das ist dann halt auch nur die Reichweite und das ist nicht die Conversion. Das ist vielleicht gut fürs Branding, das auf jeden Fall. Für den Umsatz sind natürlich andere Kanäle wieder besser geeignet, wie Newsletter, die weniger Reichweite, aber prozentual deutlich mehr Umsatz und Conversion natürlich als TikTok. Was wir auch versucht haben, ist Performance-Marketing. Das funktioniert als Affiliate unserer Erfahrung nach nur semi-gut. Es gibt Deals, da funktioniert es ganz gut und da kriegt man einen guten Return on Ad Spend raus. Aber ich kann die Deals irgendwie in einer Hand abzählen pro Quartal, die dafür geeignet wären. So die Standard-Deals mit Performance-Marketing zu bedienen von unserer Seite als Affiliate raus, das macht einfach keinen Sinn, weil da der Haupt zwischendrin ist. Also die Leute müssen ja erst von der Ad zu uns als Affiliate
und dann weiter
und einkaufen. Da ist natürlich der direkte Kanal vom Advertiser selbst, der vielleicht Performance-Marketing macht, mit einem Hop weniger deutlich lukrativer. Und die haben dann ja auch den direkten, können auch direkt dann Customer Acquisition Costs messen und was hinten rauskommt an Umsatz pro Kunde. Das können wir alles gar nicht messen, so weil wir einfach nur einen Anteil haben, an Provisionsanteil am gemachten Umsatz beim Advertiser.
Da muss ich jetzt ja gleich die Frage einwerfen. Habt ihr euch mal überlegt, dann Kaufen bei Deal Doktor einzuführen, also einen eigenen Checkout und dann zu verhindern, dass der Deal-Interessierte nochmal zum Partner abspringen muss?
Das haben wir bei Deal Doktor, das kam auch schon zur Diskussion bei Deal Doktor, da macht es, glaube ich, weniger Sinn, weil wir einfach zu viele Partner haben und zu viele verschiedene Deals, wo wir dann eben so ein Kaufen bei Deal.com implementieren müssten. Wir haben es allerdings bei Handyhase schon intensiver diskutiert und da könnte es Sinn machen, das einzuführen. Da sind wir auch in tiefer gehenden Gesprächen dran.
Wenn ihr so Videos für TikTok macht, dann ist dann immer das Produkt zu sehen, dann müsst ihr das ja vorher haben, bevor es den Deal gibt eigentlich, oder wie macht man das?
Es gibt ja, also wir haben wenig Haptisches in der Tat. So die Videos, die wir bei TikTok machen, das sind hauptsächlich eher so Lifehacks und Spartricks, so weil das ist das, okay, was gut ankommt. TikTok ist weniger für den direkten Abverkauf geeignet. Also weniger, hey, hier Produkt XY kostet nur so viel, klick auf den Link und kauf, so das weniger, sondern mehr so die mindblowing Sparhacks, die man irgendwo mal irgendwie gefunden hat. Nur dann geht das viral, nur dann baut es entsprechende Reichweite auf, kriegt Likes, kriegt Kommentare und so weiter. Für den direkten Abverkauf macht es bedingt Sinn. Bei richtigen Banger-Deals, da kann es funktionieren, Aber das sind dann meist digitale Deals, wo man kein haptisches Produkt braucht, das man in die Kamera zeigt.
Was kannst du noch machen in dem Social-Media-Bereich? Habt ihr auch mit Influencern mal zusammengearbeitet? Gibt es so Deal-Influencer?
Ist es so? Deal-Influencer, also ich hoffe, wir sind vielleicht selbst ein Deal-Influencer. Also zumindest haben wir da auch Menschen mit Gesicht vor der Kamera, die als Deal-Influencer durchaus gelten können. Wir haben aber auch schon mit großen Social-Media-Größen gearbeitet, die dann mal ein Gewinnspiel bei uns promotet haben. Das ist dann natürlich eingekauft. Das ist alles paid und so weiter, haben wir auch schon gemacht. Hauptsächlich, um dann mal eine große Wust an neuen Followern zu generieren. Das ist halt nicht nachhaltig, haben wir gemerkt. Und deswegen haben wir das schon länger nicht mehr getan.
Was kannst du noch machen jetzt für Leverkusen? Da fällt mir natürlich sofort der Fußballverein ein und Sportsponsoring. Ja. Ist das was du machen kannst oder habt ihr schon gemacht?
Nee, haben wir noch nicht gemacht, ist aber durchaus eine spannende Sache. Also ich bin ja als gebürtiger Pfälzer Fan vom 1. FC Kaiserslautern. da hatte ich mal entsprechende Gespräche, wo ich als Hauptsponsor, da waren sie aber noch in der zweiten Liga, oder war es die dritte, weiß gar nicht, wo wir wirklich überlegt hatten, so ist das Geld, was wir mal dafür in die Hand nehmen wollen, haben uns dann dagegen entschieden am Ende des Tages. Es ist halt eine große Summe und es ist eine Summe, die aufs Branding einzahlt. Und ich bin mir nicht sicher, ob, also wenn man Branding angeht, dann braucht man dann eine komplette Branding-Strategie und nicht einfach mal hier ein bisschen was versuchen und da ein bisschen was versuchen. Insbesondere wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, glaube ich, macht es Sinn, das fundiert zu machen. Und deswegen haben wir es dann nicht getan. Was ich aber auch durchaus weiß, so für das ein oder andere Spiel, also wenn es mal ein Abschiedsspiel gibt oder so, da kann man durchaus auch Sponsor für ein einziges Spiel sein, das ist dann natürlich deutlich günstiger.
Um sowas mal auszuprobieren.
Ja, also würde mich schon reizen, wobei ich glaube, aktuell setzen wir unser Geld besser auf andere Hebel.
Okay, gibt es noch andere Marketingmaßnahmen? Jetzt, du hast den Newsletter noch angesprochen, wie viele Subscriber habt ihr da so? Ist das eine wöchentliche Sache?
Genau, den verschicken wir wöchentlich. Auch da kommt es aber wieder auch drauf an, welches Portal. Also jedes Portal hat seinen eigenen Newsletter, verschickt den zu seinen eigenen Zeiten, an seinen eigenen Stamm. So alles insgesamt sind es ein paar hunderttausend. Über alle Portale hinweg jetzt ein paar hunderttausend Newsletter-Subscriber. Genau, und ansonsten sind wir auch überall unterwegs, was es halt so gibt. So, von WhatsApp, die neuen WhatsApp-Channels, da versuchen wir uns gerade. Wir sind auch Pinterest, Telegram, Twitter, Discord, LinkedIn. Wir haben auch einen Podcast. Ja, und so versuchen wir, also wie gesagt, nicht jedes Portal ist überall, aber so versuchen wir halt, die Stärken der einzelnen Portale rauszufinden und das dann entsprechend zu bedienen. Und App ist natürlich, wie gesagt, ein ganz großer Hebel.
Mit was verschickt er den Newsletter da technisch wieder? Wenn du da ein paar hunderttausend hast, da kannst du ja nicht so ein normales SaaS-Angebot wahrscheinlich nutzen.
Wir nutzen Mailchimp.
Okay. Hast du ja ein bisschen Kostenblock im Monat schon drin, allein für Mailchimp, oder?
Ja, absolut, ja.
Ja, interessant. Okay, da würde ich natürlich gleich mal noch mit anderen, da gibt es ja andere Möglichkeiten, da können wir dann nachher mal drüber sprechen. Ja, Mensch. Coole Sache, was jetzt mit den, wie hast du die Community-Bezahlung genannt, wie hießen die nochmal?
Die
Heartbeats, kannst du da, das ist ja auch schon so eine Art Loyalty-Programm für euch selber, ist das was du jetzt in den letzten Jahren durch die ganze Deal-Geschichte gelernt hast? Man sieht es ja auch bei jeder macht heute eine Loyalty-App. Ne? Irgendwann hat Payback angefangen. Jetzt dann kostet Payback ja auch nicht wenig für die, die es nutzen. Und dann machen die, selbst die Händler haben jetzt alle, die Einzelhändler, teilweise Loyalty-Apps. Dann ist das was für euch eine große Rolle spielt? Macht ihr da noch mehr damit in Zukunft?
Ja, absolut. Also wir haben das eingeführt, glaube ich, lass es 2015 gewesen sein. Und haben danach dann direkt ausgewertet, nachdem wir das eingeführt haben. Und von der Menge her hat man gesehen, so die Dinge, für die man dort Heartbeats sammeln konnte, also Votes, Kommentare, User-Deals und so weiter, die haben sich teilweise verdoppelt in der Menge her. Und dann mussten da eben anfangen, dem dahingehend wieder Einhalt zu gebieten, dass die Qualität auch da bleibt, ne? Also Quantität, dass die Leute ihre Heartbeats abstauben können, schön und gut, aber die Qualität soll halt auch bleiben. So ist es immer so ein Abwägen und so ein Rennen gewesen. Je mehr wir anbieten an Heartbeats, desto mehr musste man auch schauen, dass die Qualität entsprechend hochgehalten wird. Dann haben wir die Community-Grundpfeiler ins Leben gerufen und so weiter und ein großes Moderationsteam. Und jetzt mit dem neuen Release von VLogger haben wir da recht viel auch optimiert und umgestellt und noch mehr in die Gamification eben gesteckt. Das heißt, man kann jetzt eine ganze Deal-Doktor, eine Doktor-Karriere durchlaufen, vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt. Es gibt so verschiedene Status und man bekommt diverse Awards für diverse Dinge und die sind wieder an Heartbeats gekoppelt und so einfach zu schauen, dass die Community bespaßt wird und gleichzeitig im Rahmen der Bespaßung auch aktiv mitwirkt. Und und das, glaube ich, ist ein Riesenhebel für uns gewesen und für die Community. Deswegen haben wir auch echt viele Deals mit vielen Kommentaren, die sich gegenseitig dann natürlich auch Mehrwert liefern. Ne? Also jeder bringt da seine Erfahrungen ein bisschen mit ein. Natürlich gibt's auch die Leute, die einfach nur Erster oder Danke schreiben oder so. Ja, aber also die Qualität in vielen Kommentaren ist doch schon sehr hoch und das führe ich auch zurück auf die Gamification und auf die Heartbeats.
Mhm. Ja, coole Sache. Ja Mensch, jetzt sind wir hier im Happy Bootstrapping Podcast und jetzt will ich da noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast ja auch in deinem LinkedIn-Profil stehen, 100% Bootstrapping, habe ich gesehen. und ihr habt selber schon diverse Zukäufe oder Merger gemacht. Kam schon jemand auf euch zu und hat gesagt, hey, lass mal konsolidieren?
Das gab es schon, in der Tat, 3-4 Mal vielleicht.
Okay. Habt ihr immer Nein gesagt, so wie ich sehe, ja?
Ja, genau. Also wir sind nie die weiteren Schritte gegangen. Also das Höchste der Gefühle war irgendwie so eine zweite, dritte Runde zu machen mit den Leuten, mir da ein paar Sachen anzuhören. Aber es ging nie so weit, dass man mal angefangen hätte, Due Diligence oder Unternehmensbewertung oder sonst irgendwas. So, da das ist nicht auf unserer Agenda aktuell da zu verkaufen oder Anteile abzugeben. Das ist ja auch so ein, hey, ich bin stolz und froh, dass wir das gebootstrapped haben. Das ist meine Passion, meine Leidenschaft. Ich möchte da wirklich zu 100% mit meinen beiden Jungs dabei sein. Und deswegen bin ich auch Unternehmer geworden, weil ich eben mich nicht rechtfertigen möchte oder andere Meinungen von Leuten ja umsetzen möchte, die ein anderes Ziel haben als ich, sondern die auch wirklich nur auf Monetarisierung Kapital aus sind. So.
Aber du machst ja jetzt auch schon 12 Jahre. Jetzt machst du es dann noch weiter, bis du es dann irgendwann an die Kinder vielleicht weitergibst? Oder hast du da dir schon ein bisschen was überlegt?
Das ist mein Wunsch.
Ich möchte für jedes Kind ein Portal sozusagen. Dann kann jeder von euch 3-4 Kinder haben und alle kriegen ein Portal oder wie?
Ja, genau. Nee, man würde natürlich dann die Firma aufteilen entsprechend. Aber also das ist aktuell zum jetzigen Standpunkt würde ich das Ding vererben wollen. Ich habe 2 Töchter, die sind 9 und 6 Jahre alt. Ich will die natürlich nicht reinzwingen, aber wenn die Lust haben, dann sollen die das Ding übernehmen können. Und wenn irgendwann mal jemand kommt und mir unverhältnismäßig viel Geld bietet und ich wäre dumm, Nein zu sagen, dann würde ich vielleicht Ja sagen. Aber ja, da muss schon viel passieren erstmal.
Ich hatte hier mal wer hatte das gesagt, in einer Podcast-Folge, da hat jemand mal so beschrieben, dass du im Laufe der Jahre werden die Peaks flacher, der Höhen und Tiefen. Ja. Ist das... Also jetzt bist du schon das 12. Jahr oder länger, je nachdem, was man jetzt als Start dann sieht, aber 2008. Ja. Ist das was du so auch bestätigen kannst oder hast du immer noch so ordentliche Ausschläge, wo du Endorphinausschüttung hast, weil jetzt der Bankdeal kommt oder irgendwelche total Fuck-up-Situationen, weil irgendwas Schlechtes passiert ist?
Also ich glaube, das kann man zweigeteilt beantworten. Zum einen, aus unternehmerischer Sicht würde ich das absolut unterschreiben. Die Peaks werden flacher. Wenn vor 5, 6, 7 Jahren was passiert wäre, was die Firma gefährdet und solche Situationen gab's, wenn Advertiser weggebrochen sind beispielsweise, da habe ich schlaflose Nächte gehabt. Da habe ich wirklich wochenlang teilweise nicht geschlafen. Heutzutage, und ich glaube, das ist aber auch eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung, heutzutage es geht irgendwie weiter. Es geht immer irgendwie weiter, ja. Damals hat sich dann auch irgendwie ein neues Tor geöffnet. Es ist ein neuer Advertiser auf den Markt gerückt, der das ziemlich ausgeglichen hat und am Ende des Tages war es fein. Es geht immer irgendwie weiter und so, von daher beschäftigt mich sowas prinzipiell gar nicht mehr so sehr. Was die Peaks angeht der einzelnen Deals, da muss ich sagen, habe ich schon noch Herzklopfen heute. Also es gibt durchaus Situationen, wo ich vorm Rechner sitze und ich weiß, da kommt jetzt gleich ein Deal, so weil der vorab angekündigt wurde und ich alle 30 Sekunden F5 drücke und gucke, wann ist der Deal endlich da, dass ich den halt veröffentlichen kann und dann und natürlich auch selbst schon wahrnehmen kann und dann habe ich da schon ab und zu auch mal Herzklopfen und bin dann aber auch in den Kommentaren regelmäßig da, guck das wie schnell da die neuen Kommentare reinkommen, um da entsprechend auch für die Community da zu sein. So, das passiert schon noch, nicht mehr so oft wie früher, weil ich prinzipiell weniger Deals schreibe als früher, aber es passiert noch. Also dieses Herzklopfen der Leidenschaft, der echten Deals, das habe ich nach wie vor, ja.
Also du schreibst auch selber noch Deals?
Ich schreibe sehr wenige Deals. Lass es, keine Ahnung, weniger als eine Handvoll im Monat, aber hier und da schreibe ich noch Deals, ja.
Ja, interessant. Na gut, das gehört auch dazu, dass du deinen Prozess nachvollziehen kannst. Das hatte ich neulich auch irgendwo gelesen, dass man sein Produkt auch selber häufig nutzen muss, gerade um dann nachzuvollziehen, was der Kunde durchlebt. Dann fallen dir irgendwelche Anekdoten ein zu den Themen jetzt? Gab's mal einen besonderen Tiefpunkt? Jetzt, du hast die Advertiser-Wegfallgeschichte schon angesprochen. Gab's noch was anderes, was dir einfällt? Wie bist du aus der Situation dann wieder rausgekommen?
Also die größten Tiefpunkte waren wirklich einfach die wegfallenden Advertiser. Mhm. Das war einmal Amazon und einmal eBay gewesen. Bei Amazon sind wir wieder drin, bei eBay bis heute immer noch nicht. das war für sechsstellige Umsätze gut jeweils, ja, und das waren die Zeiten, die mir damals schlaflose Nächte bereitet haben. Amazon wurde damals dann aufgefangen, weil Mediamarkt Saturn das Affiliate-Marketing hochgefahren hat. Das ist das mit dem anderen Advertiser, der dann auf die Bildfläche getreten ist, was ich eben gesagt hatte. Und eBay haben wir anders kompensiert bekommen. Das hat sogar eine richtige Chance geboten, weil wir dann gesagt haben, okay, das war zu diesen China-Gadgets-Zeiten, dann vermitteln wir die China-Gadgets nicht mehr über eBay, sondern direkt über die chinesischen Shops. Haben dann Affiliate-Partnerschaften als erste in Deutschland direkt mit chinesischen Shops gehabt, die teilweise noch chinesische Partnerprogramme hatten. Aber Hauptsache, wir hatten irgendwie einen Affiliate-Link und haben dann auch sowas wie Idealo gebaut für China-Shops, also so eine China-Shop-Vergleichsseite. Die war jahrelang am Netz, die ist jetzt Ende letztes Jahr offline gegangen, weil sie es nicht mehr rentiert hat. Aber so erfindet man sich durch Rückschläge, wenn man gezwungen ist, da mal tiefer einzusteigen, durchaus auch schon wieder neu. Und deswegen sehe ich das alles auch wieder ein bisschen gelassener heutzutage, als ich das früher vielleicht gesehen hätte.
Ich glaube, du gehst auch routinierter mit um, einfach weil du es schon häufiger erlebt hast. Ne?
Voilà.
Ja, okay. Ja, gibt es noch irgendein besonderes Highlight oder irgendein besonderer Deal, wo du jetzt über die letzten Jahre sagen kannst, hey, das war was richtig cool ist? Ich hatte, ich glaube, im Podcast mit Fabian, da war mal eine Insel drin oder auch mal irgendein großes Flugzeug oder sowas. Ich glaube, es gab auch irgendwelche goldenen Sexspielzeuge, die relativ teuer waren. Gibt es irgendwas, was dir so im Kopf bleibt, wo du nicht vergessen wirst?
Ja, ich glaube, mich zu erinnern, einen Deal mit einem amerikanischen Kampfhubschrauber, einen ausgemusterten, den man kaufen konnte. Plus, das wäre ja alles gar nicht so lustig gewesen, wenn das nicht ein Preisfehler gewesen wäre. Also da hat jemand irgendwie die Kommastellen vergessen, hinten anzutippen, und dann war der halt einfach mal um 2 Kommastellen günstiger, als er eigentlich hätte kosten müssen oder sollen. Den hatte ich auch bestellt in der Tat, aber das war klar. Da haben nicht mal eine Storno-Mail oder irgendwas, der wurde nie geliefert, aber auch kein Geld eingezogen. Das war verrückt gewesen. Ansonsten gab es ein zur Zeit der ich weiß gar nicht mal, was für eine Prämie das war. Ich glaube, die Umweltprämie vielleicht für Kfz-Kauf. Da gab es Angebote von kleinen Autos, Leasing-Angebote, also Smart, glaube ich, war das gewesen. Den konnte man leasen zu einer so günstigen Gebühr, dass die Umweltprämie, die man dafür bekommen hat, dafür gesorgt hat, dass sich das so aufrechnet, dass du am Ende des Jahres 2 Jahre lang Smart fahren kannst, ohne auch nur 1 Cent zu bezahlen effektiv. Und ich kenne Leute, die, also ich selbst habe es nicht wahrgenommen, heute ärgere ich mich ein bisschen darüber, aber ich kenne Leute, die haben das gleich 3-mal wahrgenommen. Also die hatten halt für ihr Unternehmen, für ihre Frau und für sie selber ein Smart irgendwie zu Hause stehen und konnten den 2 Jahre kostenlos fahren. Ja,
solche Sachen. Konnten 2 Jahre ein Carsharing-Angebot mit Smarts machen sozusagen.
Ja. Beispiel direkt noch Geld damit verdienen.
Ja, nicht schlecht. Was für eine Rolle spielt es, dass ihr zu dritt seid? Habt ihr euch die Themen, also jetzt gerade wenn du das Thema dann auch so, es gibt mal so einen Tiefpunkt, könnt ihr euch da gegenseitig rausziehen?
Ja, absolut. Also wir sind sehr gut, uns gegenseitig sehr zu öffnen. Ja, also wenn es wirklich schlecht, also wir sind sehr offen miteinander. Wenn es einem wirklich schlecht geht, dann können wir das auch offen transportieren. Und wir halten vor uns auch kein Blatt vor den Mund. Also da können, wenn es schwierige Zeiten gibt, kann man sich auch mal richtig auskotzen, auf Deutsch gesagt. Immer auf respektvoller Ebene natürlich, und es geht dann auch nicht gegen einen von uns meistens, sondern es geht einfach wirklich darum, mal seinem Herzen freien Lauf zu lassen und das, was auf der Zunge liegt, einfach mal rauszulassen. Und das ist sehr hilfreich, genau.
Ja, ich glaube, es ist auch cool, wenn du halt das nicht von extern brauchst. Das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Sache. Ja. Was machst du sonst noch alles? Also du hast die Entrepreneurs Organization schon angesprochen. Ich denke, du wirst keine 16 Stunden Arbeitstage mehr haben.
Nee.
Ist es heute noch so, dass du so hustlst, dass du jetzt gar keinen Vorteil von dem flexibleren Arbeiten ziehen kannst? Würde mich noch interessieren.
Ja, also ich habe in der Tat keine 16 Stunden Arbeitstage mehr. Das möchte ich auch gar nicht mehr. Und ich habe jetzt wirklich jahrelang, also man kann sagen, jahrzehntelang, na gut, wenn 10 Jahre schon als Jahrzehnte gelten, darauf hingearbeitet, eben die Situation jetzt so haben zu können, wie ich es jetzt habe. Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Ich möchte die Zeit mit den Kindern natürlich auch genießen können. Ich arbeite schon noch sehr viel. Ja, also ich habe meine wahrscheinlich überdurchschnittlichen Arbeitszeiten, habe ich auf jeden Fall noch. Aber ich nehme mir mittlerweile einfach die Flexibilität, dann auch mal zu sagen, so heute Mittag fahre ich mit den Kindern Eis essen oder was auch immer. So, und diese Flexibilität möchte ich mir gönnen dürfen. Und ansonsten, ja, sehe ich das bei Benjamin und Christian ähnlich. Wir sind recht aufgeteilt, was unsere Themengebiete angeht. Also ich mache eher so das Finanzielle und das CEO-Geschäft eben. Christian ist für die Strategie verantwortlich. Benjamin macht Sales, also Partnership-Geschichten und ist für die Head of Deals verantwortlich. Und so kriegen wir, glaube ich, von dem, was wir gesät haben, können wir jetzt so langsam ernten. Und das ist ein gutes Gefühl.
Hängst du dann jetzt, wenn du sagst, du gehst mittags ein Eis essen oder machst du das mit den Kindern, hängst du das dann abends ran oder ist es dann für dich auch okay und machst dann halt am nächsten Morgen weiter?
Das kommt drauf an. Also wenn die Kinder im Bett sind und meine Frau zum Beispiel abends mal unterwegs ist, dann sitze ich auch abends noch am Rechner und mache. Aber ich schaue jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt an diesem Tag mindestens so und so viele Stunden gearbeitet habe, sondern ich mache das recht flexibel. Und im Wochenmittel sind es trotzdem noch mehr als die 40 Stunden bei weitem. Mhm. Also das ist jetzt, es ist jetzt nicht so irgendwie eine 4-Stunden-Woche von Ferris, wie er in seinem Buch beschrieben hat. Das ist es nicht. Würde ich aber auch gar nicht hinwollen, glaube ich. Klar, es kann immer ein bisschen weniger sein. Aber solange es sich für mich nicht nach Arbeit anfühlt, ist das für mich passend. Und das ist einfach meine Leidenschaft. Das muss meiner Meinung nach auch Hobby sein dürfen. Und wenn ich abends einfach nochmal gerne kurz reinschaue und meinem Hobby nachgehe, dann möchte ich das auch tun können, ohne dass mir jemand sagt, du arbeitest zu viel.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, das ist auch jetzt keine Frage. Also du wirst jetzt ja auch nicht so normal in Rente gehen oder auf die Rente zuarbeiten wie jetzt ein Angestellter. Wenn du Unternehmer bist, dann machst du das, was dir Spaß macht, einfach solange es natürlich auch Geld einbringt und dann denkst du darüber auch nicht nach.
Genau. Ja.
Wie erholst du dich privat? Ist es so, hast du irgendwelche, ja, wenn du jetzt da Zeit hast, mit den Kindern natürlich, machst du wahrscheinlich ein bisschen Urlaub, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da kann ich den Kopf freikriegen oder kriege ich neue Ideen dann auch für die Firma?
Absolut, ja. Ich mag Fahrradfahren sehr gerne. Vor der Arbeit am liebsten nicht im Winter, aber sobald es anfängt, ein bisschen wärmer zu werden, im Frühling morgens aufs Fahrrad setzen, also Kinder in die Schule bringen, dann direkt weiterfahren, dann habe ich da so meine Runde. Entweder ich habe einen Podcast auf dem Ohr oder ein Hörbuch und das ist dann auch meist irgendwie unternehmerisch thematisiert. Also ist jetzt kein Thriller oder so irgendwas, so solche Bücher eigentlich nicht, sondern was mich wirklich zum Denken bringt und mach mir dann auch, und das ist dann vielleicht wieder das, wo man dann ein bisschen zu sehr sich nicht gehen lassen kann, so, dann sitze ich auf dem Fahrrad und dann habe ich ein Hörbuch und dann habe ich da was Spannendes gehört und dann kommt mir eine Idee und das passiert eigentlich recht oft und dann muss ich die irgendwo niederschreiben, so, und dann wird halt doch wieder kurz das Handy gezückt und wird die Notiz aufgeschrieben. Das passiert so bei einer Dreiviertelstunde Tour leider doch noch ein bisschen öfter als gehofft. Die einzige Möglichkeit dagegen ist einfach kein Podcast und keine Audible-Hörbuch hören, sondern einfach mal Fahrrad fahren. Ja, aber das ist das, was mich entspannt und was mir Spaß macht.
Aber hier so die E-Bike oder BikeDeals.de, die habt ihr jetzt noch nicht ins Leben gerufen?
Wir haben die Webseite dazu nicht, aber es gibt durchaus das ein oder andere E-Bike-Angebot, das wir posten und gepostet haben und dann merkt man auch schon, dass das auf ihn stößt, ja.
Ja, cool. Was machst du noch in der Entrepreneurs Organization? Jetzt bist du ja auch schon selber lang Unternehmer. Gibst du auch dein Wissen weiter selber als Coach schon?
Das noch nicht, nein. Das ist zumindest, was externe Unternehmen angeht, bisher nicht passiert. Intern allerdings schon. Also bei den Beteiligungen, die wir haben, da habe ich ja vorhin erwähnt, dass wir uns da sehr intensiv austauschen und das, was wir lernen und gelernt haben über die letzten Jahre, entweder über EO oder durch andere Unternehmer, über Unternehmertum, über unsere Scale-Up-Workshops und so weiter, das bringen wir auch schon den verbundenen Unternehmen nahe. Also wir machen dann da auch Meetings, Workshops, arbeiten so die Grundlagen aus. Also lass es Core Values sein oder mal eine OKR-Planung fürs Jahr und solche Sachen. Das gehen wir dann doch schon auch thematisch an und können da viel mitnehmen und weitergeben, ja.
Coole Sache, Mensch. Was habt ihr für Ziele für dieses Jahr? Gibt es irgendwelche neue Plattformen, die ihr launcht? Irgendwelche neuen Trends am Himmel?
Ja, es gibt in der Tat, lustigerweise, letzte Woche unterschrieben eine neue Akquisition, zu der ich jetzt noch nicht viel mehr sagen kann. Die wird aber in den nächsten 2 Wochen dann verkündet werden. Also steht unmittelbar vor der Haustür. Ansonsten haben wir Wachstumsziele für die einzelnen Projekte. wir, du hast es selber schon gesehen, eben Umstrukturierung in der IT und im Partnership-Team, da suchen wir ja neue Head-Offs, also neue Führungspositionen, das steht für dieses Jahr an. Und langfristig müssen wir einfach mal schauen, wollen wir unsere Reichweite weiter ausbauen. Also wir sind aktuell bei 30 Millionen Touchpoints oder Kontakten, wie auch immer man es nennen mag, im Monat, und wollen da natürlich wie Pinky und Brain ein bisschen mehr bekannt werden auch.
Ja, ist es dann auch Internationalisierung ein Thema? Habt ihr da was?
Wir hatten mal unsere vorhin genannte PandaCheck, also die Vergleichsseite für die Chinaschubs, die war mal, glaube ich, in 10, 12 Ländern aktiv, von Brasilien bis Russland und wirklich echt spannenden Sprachen. Das hat sich zumindest dort aber nicht für uns gerechnet. Mit China Gadgets waren wir auch in einem halben Dutzend Ländern aktiv, waren auch auf Englisch und Spanisch unterwegs und so weiter. Das haben wir auch lange Jahre lang mitbetrieben, sind aber auch wieder zurückgebaut. Am Ende konzentrieren wir uns aktuell. Wir waren auch mal in Österreich mit Deal Doctor. Aber ja, also der Fokus bei uns liegt einfach auf dem deutschen Markt. Das ist aktuell Stand der Dinge, und wir haben viele ausgestreckt. Da ist jetzt aber aktuell nichts in Planung, da groß zu internationalisieren.
Der Podcast kommt erst in 2, 3 Wochen raus. Also du kannst mir das dann auch noch schicken und dann kann ich es mit einbauen. Dann passt es. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und das ist ja echt eine total beeindruckende Geschichte, und wie ihr da dran geblieben seid. Und jetzt 85 Leute, ist ja echt der Wahnsinn. Ich verlinke auf jeden Fall auch die Stellen, sodass er auch schön hoffentlich jemand da findet.
Danke.
Und dann wünsche ich viel Erfolg dann fürs neue Geschäft und was ihr sonst noch so alles vorhabt.
Super, ey, ich bedanke mich bei dir.
Vielen Dank, dir einen schönen Tag.
Danke gleichfalls, mach's gut.
Du auch, ciao.
Ciao.
Und das war auch schon wieder Folge 63 von Happy Bootstrapping. Schick mir gerne Vorschläge, Feedback für neue Gäste an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch wenn dir Sachen nicht gefallen haben, hilft mir das immer weiter, um besser zu werden. Das ist für mich auch immer sehr wertvolles Feedback. Danke auch dafür. So, und in der nächsten Woche habe ich den Peter Frank von Fleet zu Gast. Fleet kommt ursprünglich aus Frankreich und ist mittlerweile aber auch in Deutschland gestartet, letztes Jahr auch komplett gebootstrapped. Ja, und bei Fleet kannst du dir All-in-One-Ausstattung für dein Unternehmen mieten. Das meiste davon sind natürlich PCs oder Laptops, wie zum Beispiel MacBooks. Es gibt aber auch ganz normale Büromöbel oder anderes Zubehör. Genau, und die Folge kommt, wie gesagt, nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche. Mach's gut. Ciao.